Super. Vielen Dank, Klaus Peter. Vielen Dank allen denen, die jetzt schon aktiv waren im Gottesdienst. Ich glaube, es war ein Gottesdienst, der richtig mit Leben gefüllt war. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich weiß gar nicht, ob es noch eine Predigt braucht. Nein, ich habe mich richtig gefreut auf diese Predigt. Ostersonntag, Auferstehung. Ich meine, gibt es was Schöneres, als darüber zu sprechen? No Limits, unbegrenzt, so habe ich die Predigt überschrieben. Und ich glaube, es gibt wirklich nichts Schöneres, als über Hoffnung, über Auferstehung, über Himmelsperspektive zu sprechen. Denn die Auferstehung ist doch die zentrale Botschaft unseres Glaubens. Aber als ich mich dann so an die Vorbereitung gemacht habe, wurde mir relativ schnell klar, dass es vor jeder Auferstehung ein Sterben gibt. Und Gräber sind immer etwas Endgültiges. Irgendwo hat vielleicht eine Beziehung aufgehört, eine Hoffnung ist gestorben, eine Erwartung an eine Heilung von Krankheit hat aufgehört, ist endgültig zu Ende gegangen. Und wisst ihr, der Tod, er ist immer ein unzeitiger Geselle. Und bevor wir zur Auferstehung Jesu kommen, möchte ich uns heute Morgen so einladen, vielleicht uns mit ihm, mit Jesus auf den Weg zu machen, um Menschen zu begegnen. Und wir schauen hinein in Lukas 7, die Verse 11 bis 19. Und was uns dort begegnet, ist eben ein Beerdigungszug. Jesus stößt scheinbar zufällig auf diesen Trauerzug, der gerade auf dem Weg zum Friedhof vor den Toren der Stadt ist. Der einzige Sohn einer Frau, dazu noch einer Witwe, wird zu Grabe getragen. Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung. Und in diesem Fall war es besonders schlimm. Es stirbt der einzige Sohn, eine Witwe, ohne Angehörige. Sie steht buchstäblich alleine da. Und auch wenn jetzt das ganze Dorf Anteil an ihrem Schicksal nimmt, der Alltag nach ein paar Tagen wird ganz anders aussehen. Jeder geht seiner eigenen Beschäftigung nach. Da ist kein soziales Netz, in das sie hineinfällt. Da ist niemand, der sie im Alter versorgen wird. Nicht einmal Hartz IV. Und mit dem Tod des Sohnes ist sie dazu verdammt, in einer völligen Abhängigkeit von den Almosen der anderen zu leben. Armut, Hoffnungslosigkeit, der Kampf ums tagtägliche Überleben werden zu den ständigen Begleitern dieser Frau werden. Und wisst ihr, was mich an dieser Geschichte bewegt ist, dass Jesus kein Gaffer ist. Nein, er lässt sich berühren von dem Elend dieser Frau. Jesus greift ein, ohne dass er überhaupt von irgendjemandem darum gebeten worden wäre. Und Auferstehungskraft bringt Leben in den Körper dieses jungen Mannes aus Nain. Auferstehungskraft hat diese Witwe mit viel mehr beschenkt, als sie sich überhaupt je zu wünschen gewagt hätte. Ungefragt kommt Jesus in die Geschichte hinein. Und so einen Jesus entdecken wir, einen, der sieht. Einen, der uns in unserem Innersten wahrnimmt, einen, der sich kümmert, einen, dem du und ich, nein, nicht egal sind. Einem, der sich nicht lange bitten oder betteln lässt. Jesus, er hat den Blick für deine und meine ganz besonderen und persönlichen Notsituationen. Dort, wo Dinge vielleicht in deinem Leben gestorben sind, weckt er auf, ruft er heraus, macht er einen alles verändernden Unterschied. Und was tust du, wenn Jesus, wenn Gott sich in deinem Leben mächtig erweist? Wisst ihr, Menschen reagieren auf das Handeln Gottes in ihrem Leben so unterschiedlich. Die einen sind ignorant, die anderen öffnen ihr Herz in Dankbarkeit zu ihm. Lass dich einladen, diesen Entschluss zur Dankbarkeit heute Morgen vielleicht so ganz bewusst zu treffen. Wie oft hat Jesus ganz ungefragt in dein Leben hineingegriffen? Da war Schutz, da war Bewahrung geschenkt, da war Heilung gegeben. Deine Aussichtslosigkeit an der einen oder anderen Stelle hat er vielleicht ganz ungefragt in neue Hoffnung gewendet. hat er in eine festgefahrene Situation neue Perspektive geschenkt und neue Horizonte eröffnet, weil seine heilsame Nähe in deinem Alltagsleben hineingekommen ist. Ich bin dankbar, dass wir bei Lukas 7 im 16. Vers lesen können: Und alle waren voller Ehrfurcht und sie priesen Gott. Und die Nachricht von diesem Ereignis hat sich in der ganzen Gegend überall verbreitet. Ich möchte dich einladen, heute Morgen so ein Mensch der Dankbarkeit zu sein, dich darin zu üben, wo die Auferstehungskraft Gottes vielleicht ganz ungefragt unserem Leben Perspektive geschenkt hat. Vielleicht kannst du heute Nachmittag so einen Moment nehmen, ein oder zwei Ereignisse aufschreiben und Gott Dankeschön sagen, wo er ungefragt in deinem Leben eine Wendung hineingebracht hat. Auferstehungskraft, die Leben verändert, so ganz praktisch. Ich weiß nicht, ob ich sagen soll, typisches Männerproblem, aber ein Männerproblem. Und er hat es überwunden in deinem Leben, in eurem Leben. Er hat euch wieder die Herzen zusammengeführt. Und ich bin so dankbar, dass Auferstehungskraft nicht eine Geschichte von vor 2000 Jahren ist, sondern etwas ist damals wie heute in deinem und meinem Leben Realität, wenn wir ihn einladen. Wir gehen weiter und wir lesen in Lukas 8 die folgende Geschichte, wie Jairus um das Leben seiner Tochter kämpft. Er hat alles versucht, er weiß, wenn jetzt noch einer helfen kann, so war es bei dir auch, Alfred, dann ist es Jesus. Und so macht er sich auf den Weg zur Quelle. Und so fällt er vor Jesus nieder und er fleht ihn an, doch zu kommen und seine Tochter zu heilen. Und er hat die Hoffnung nicht aufgegeben. Und dann kommt in Vers 49 dieser dramatische Satz: Deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht weiter. Waren wir nicht auch schon alle irgendwo in unserem Leben in den Schuhen von Jairus gestanden? Ereignisse, die Lebenskrisen auslösen, der Verlust von einem Menschen, der dir nahe stand, oder vielleicht auch der Verlust vom Arbeitsplatz, chronische Überbelastung, die Ehe oder eine andere Beziehung, die zu Ende ging und irgendwann hat irgendetwas angefangen zu sterben. Und wie der Knecht von Jairus denken wir, da kann jetzt auch Jesus nichts mehr machen, es ist zu spät. Und wir beginnen uns damit abzufinden. Und ich bin sicher, Jesus sah diesen Kampf im Herzen von Jairus. Und deshalb sagt er gerade im nächsten Vers, Vers 50, fürchte dich nicht, glaube nur. Was für ein mächtiges Wort, das hier Jesus in eine hoffnungslose Situation hineinspricht. Wisst ihr, diese Geschichte dieser Tochter, sie macht mir deutlich, auch für dich und für mich, es gibt kein zu spät. Jesus bringt Hoffnung, Hoffnung hinein in die auswegslose Situation, in der Jairus sich befand. Ja, in die Trauer, die Jairus erlebte. Jesus bringt Hoffnung in die hoffnungslosen Situationen unserer Gesellschaft, in die Hoffnungslosigkeit unserer Welt hinein. Jesus bringt Hoffnung in deine und in meine Lebenssituationen und er ergreift, was gestorben ist und ruft es zum Leben. Und dann gehen wir weiter. Und ich möchte uns einfach mit hineinnehmen, Jesus begleiten in eine andere Auferweckungsgeschichte. Wir finden sie in Johannes 11, die Geschichte von Lazarus. Ihr kennt sie. Wir wissen, Lazarus, Martha und Maria, sie waren Geschwister, sie waren Freunde von Jesus, so wie du und ich Freunde von ihm wahrscheinlich sind. Die beiden Schwestern wussten, wo Hilfe zu finden war und so baten sie doch, Jesus zu kommen. Aber Jesus kommt scheinbar zu spät. In Johannes 11, Vers 17 lesen wir, als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vor 4 Tagen begraben worden war. Wisst ihr, Jesus hatte Lazarus nicht nur knapp verpasst, nein, Lazarus war schon begraben. 4 Tage später kommt Jesus nach Bethanien. Nach damaliger jüdischer Vorstellung verweilte die Seele von einem Verstorbenen noch 3 Tage in der Nähe des Leichnams. Wenn jetzt Lazarus also schon 4 Tage gestorben war, nein, dann war auch jede Hoffnung auf irgendein Wunder, auf irgendeine Erwartung, die man vielleicht noch hatte, endgültig ausgeschlossen. Endgültig. Ich weiß nicht, ob es eine Steigerung für Tod gibt. Vielleicht Toter oder ganz tot. Oder vielleicht Mausetot. Was ich in allen 3 dieser Todes- und Auferstehungsgeschichten lernen kann, ist, damals wie heute, immer, wenn es in unserem Leben Situationen gibt, die mausetot sind, wir die Hoffnung verlieren und aufgeben. Und ganz oft taucht gerade in diesem Moment Jesus auf. Und ich habe mich gefragt, warum können wir diese Prinzipien eigentlich so durch die ganze Bibel hindurch verfolgen? Und ich glaube, Jesus erklärt uns gerade in dieser Geschichte von Lazarus, es geht am Ende um die Ehre Gottes. In Vers 4 sagt Jesus, als Jesus hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Weißt du, solange wir unsere Optionen haben, solange wir unseren Plan B haben, solange sich noch irgendetwas bewegt, wird Gott nie die ganze Ehre bekommen. Aber Gott kann die Ehre bekommen, wenn du und ich, wenn wir am Ende sind. Wenn zum Beispiel du 100 Jahre alt bist und dann kommt immer noch ein Kind. Oder wenn du im Feuerofen oder in der Löwengrube sitzt und es wird dir kein Haar gekrümmt und du riechst nicht mal nach Rauch. Ich tue das den ganzen Tag lang, aber das hat eine andere Geschichte, ne? Martha sagte Jesus, wenn du da gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und dann schließt sich so ein kleines Zwiegespräch zwischen Martha und Jesus über die Auferstehung an. Und Jesus sagt zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wenn wir dieses Gespräch dann weiter verfolgen, stellen wir fest, dass die beiden fast aneinander ein bisschen vorbeireden. Die eine redet von der Zukunft und Jesus spricht von der Gegenwart. Martha ist in Traurigkeit und Verzweiflung verstrickt und kann sich davon nicht befreien. Und Jesus bringt Wahrheit in dieses emotionale Gefängnis der Trauer von Martha. Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Gott stellt sich als ein Gott der Gegenwart vor. Und bereits im Alten Testament kennen wir diesen Gott als den Gott der Gegenwart am brennenden Busch. Ich bin, der ich bin. Und weißt du, du und ich, leben wir nicht häufig irgendwo in der Vergangenheit? Oder leben wir nicht irgendwo in der Zukunft, aber eben nur selten in der Gegenwart, im Heute und Jetzt? Und Jesus sagt, ich bin gegenwärtig. Für Martha war es so, ja, es passiert etwas Gutes. Eines Tages, irgendwann wird mein Bruder auferstehen. Aber Jesus sagt, nein, ich bin gegenwärtig jetzt hier, mitten in dieser Situation, mitten in deiner Situation, wo vielleicht etwas gestorben ist, wo vielleicht Hoffnung mausetot ist. Da hinein sagt Jesus das Gleiche. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Er ist die lebensspendende Kraft mitten in dein Leben hinein. Und es ist diese Kraft der Auferstehung, die sich durch das ganze Neue Testament wie ein roter Faden hindurchzieht. Und wir sehen es bis hinein in dein und mein Leben. Er ist die Auferstehung und das Leben. Paulus macht es deutlich in Epheser 1, Vers 18 und bis 21. Und dass diese Kraft auch, und er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat. Als er euch beruf, Entschuldigung. Als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für dich, für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns den Glaubenden am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Es ist genau diese Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckt hat, die auch in deinem und meinem Leben wirksam ist. Und es ist mein Wunsch und es ist mein Gebet, dass wir als Christen mit geistlich wachen Augen in dieser Welt unterwegs sind, um wahrzunehmen, dass diese Auferstehungskraft etwas ist, was in deinem und meinem Leben am Wirken ist. Dieselbe Kraft also, die aus dem Toten Jesus einen Lebendigen gemacht hat, sie wirkt in uns. Nur ganz ehrlich, woran sehen wir das? Ist es nicht oft so, dass wir uns kraftlos fühlen? Ist es nicht so, dass wir auch als Christen im Leben resignieren, so wie Martha es getan hat? Und Jesus nur noch um Kraft bitten, um irgendwie zu überleben? Statt zu glauben, dass er die Dinge aus dem Weg räumen kann, dass er die Hoffnungslosigkeit in unserem Leben überwindet. Oft erlebe ich uns Christen, dass wir die Bibel lesen wie ein lebendiges Museum. Wir glauben, was dort steht, und wir haben nicht das Problem, intellektuell zu glauben, dass Jesus über das Wasser gehen kann. Schließlich ist er ja Gottes Sohn. Aber wisst ihr, wir brauchen diese Kraft ganz neu in unserem Heute, in unserem Jetzt, in unseren Alltagslebenssituationen, in unserer Gemeinde, in unserem Land, in unserem ganz persönlichen Leben. Es ist nicht genug, dass diese Auferstehungskraft eine theoretische Größe ist. Nein, lass uns Menschen sein, die sich ausstrecken nach diesem Geheimnis des Glaubens. Lass uns erwarten, dass die Kraft des Reiches Gottes sich unter uns ausbreitet. Die Kraft Jesu, sie dient zuallererst seinem Reich, der Herrlichkeit Gottes. Gott setzt diese Kraft nicht zuallererst ein, einfach um unser Leben ein bisschen aufzuhübschen, ein bisschen besser zu machen. Er setzt sie nicht primär dafür ein, um uns ein bisschen gesünder und glücklicher zu machen. Er tut dies zwar auch, aber wir dürfen ihn auch darum bitten. Mir fällt allerdings auf, dass wir immer dann um diese Wunder bitten, wenn es so um unser ganz privates Wohlergehen geht. Wenn unser privates Leben so aus der Bahn geworfen ist. Ich denke, das ist eine Schieflage, in der wir uns heute als Christen oft befinden, weil wir uns so sehr um uns und unser Leben drehen. In der Apostelgeschichte erbaten die ersten Christen diese Wunder, damit die Predigt dieses Evangeliums sich doch als wahr erweisen würde. Und die Leute merkten, dass diese Botschaft von Jesus nicht irgendwie eine religiös-philosophisch interessante Botschaft war. Sie nahmen das Leid der Verfolgung in Kauf und gaben ihr schönes Leben auf, nur damit Menschen zum Glauben an Jesus Christus kamen. Die Wunder bestätigten die Predigt vom auferstandenen und aufgefahrenen Jesus. Die meisten Wunder der Apostelgeschichte dienten diesem Zweck, damit Menschen, die Gott nicht kannten, zu ihm fanden. Wenn wir also die Auferstehungskraft Jesu für uns als Gemeinde erwarten, müssen wir uns zuerst fragen, ob damit vor allem das Evangelium für Menschen in Altensteig und Umgebung Wirklichkeit werden soll. Zu Menschen, die so beten und leben, sagt Jesus, macht euch keine Sorgen, all das andere, das wird euch noch dazu gegeben werden. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und all das andere ist nebensächlich, aber es kommt noch dazu. Die Prioritäten, sie sind entscheidend wichtig. Erwarte ich Auferstehungskraft, damit die Herrlichkeit Gottes sich in meinem Leben und im Leben der Menschen um mich herum erweist. Sind wir nicht manchmal in der Gefahr zu sagen, wenn Gott unsere eigene Welt gut in Ordnung bringt, dann werden wir wieder Zeit für uns haben. Lasst uns bereit sein, unsere Prioritäten am Reich Gottes zu justieren. Wir gehen zurück zu Martha und dem Gespräch zwischen ihr und Jesus, und er machte deutlich, er ist der gegenwärtige Gott, er ist die Auferstehung, das Leben. Und dann diese Frage, glaubst du das? Was Jesus ist, was Jesus sagt ist, bist du vereinnahmt von all der Trauer und den Menschen, die um dich herum heulen und jammern, oder kannst du über deine Umstände hinaussehen? Auch der Hebräerbrief fordert uns aus, lasst uns aber aufsehen zu Christus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und schlussendlich ist es diese Auferstehungskraft Jesu, die Lazarus aus dem Grab ruft, zur Herrlichkeit, zur Verherrlichung Gottes. Wir kommen ja von Karfreitag her und wir sehen den gekreuzigten Jesus. Heute Morgen im Videofilm haben wir es gesehen, gedemütigt, umgebracht, in ein Grab gelegt. Wisst ihr, der Teufel, er glaubte an seinen Triumph, denn niemand wusste besser als der Teufel, wer da im Grabe lag. Der Sohn Gottes, der Sohn des Königs der Könige. Denken wir in diesem Zusammenhang mal an ein Beispiel des Alten Testamentes. Wenn im Laufe eines Krieges irgendein Soldat gefangen genommen und wieder befreit wird, ist das letztlich für die Kriegsführung ohne Bedeutung damals schon gewesen. Gelingt es aber, den Sohn des Königs gefangen zu setzen, wird der Feind alles daran setzen, dass dieser nicht befreit werden kann. Andererseits wird der König, dessen Sohn gefangen gesetzt wurde, auch alles aufbieten, um seinen Sohn zu befreien. Wird dieser dann befreit, ist klar, eindeutig klar, wer der Stärkere ist. Und so ist es klar, dass das Grab Jesu nicht nur von den Kriegsknechten bewacht wurde, sondern dass der Teufel und seine Dämonenheere den Stein des Grabes festhielten, um zu verhindern, dass er sich wegbewegt. Denn das wussten sie, wird dieser Jesus aus dem Tod geholt, dann ist nicht nur eine Schlacht verloren, sondern der Krieg endgültig zugunsten Gottes entschieden. Und das Grab öffnete sich. Wie gewaltig und überragend der Sieg Gottes ist, wird schon in dem Umstand deutlich, den man in der Osterbotschaft fast überliest. Matthäus 28, Vers 2. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat herzu und wälzte den Stein ab. Gott brauchte sich nicht mal selber zu bemühen. Ein Engel, ein einziger, kam vom Himmel herab und wälzte diesen tonnenschweren Stein ab. Ein Wort Gottes holte Jesus aus dem Tod. Damit war ein für alle Mal entschieden, wer der Todesüberwinder ist. Jesus selbst hat es gesagt, ich habe den Schlüssel der Hölle und des Todes. Das bedeutet, Jesus ist nicht gewissermaßen dem Tod in einem unbewachten Augenblick irgendwie entronnen, sondern nein, er hat dem Tod die Macht genommen. Wisst ihr, Jesus kam nicht, um aus uns gute Menschen zu machen. Wenn wir denken, dass das alles ist, dass Jesus aus Schlechten gute Menschen macht, dann wäre das zu billig. Durch die Auferstehung Jesu ist es auch für dich möglich geworden, vom Tod, von einer ewigen Trennung zu Gott aufzuerstehen, aus einer ewigen Verlorenheit zum Leben und einer ewigen Gemeinschaft mit ihm hindurchzubrechen. Vor Jesus hatte der Tod das endgültige Sagen. Aber durch seine Auferstehung konnte Jesus sagen, ich rufe Menschen aus dem Tod zum Leben. 1. Korinther 15, Vers 21, dort lesen wir, denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Seine Auferstehung zeigt uns, was möglich ist auch in deinem und in meinem Leben. Diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Die Schwierigkeiten bedrängen uns von allen Seiten und doch werden wir nicht von ihnen überwältigt. Oft sind wir ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Von Menschen werden wir verfolgt, aber bei Gott finden wir Zuflucht. Wir werden zu Boden geschlagen, aber wir kommen dabei nicht um. Tagtäglich erfahren wir am eigenen Leibe etwas vom Sterben, das Jesus durchlitten hat. So wird an uns auch etwas vom Leben des auferstandenen Jesus sichtbar. Das schreibt Paulus im 2. Korintherbrief, im 4. Kapitel, die Verse 8 bis 10, an die Christen in Korinth. Die Herausforderungen des Lebens, sie mögen für jeden von uns völlig unterschiedlich sein. Die Frage ist, ob wir in rechter Weise damit umgehen können. Paulus hat erfahren, dass Gottes Kraft in ihm wirksam wurde. Er hat nicht gebetet, Herr, bewahre mich vor schwierigen Situationen, sondern gib mir Kraft, die Herausforderungen zu meistern. Und ich möchte dich und ich lade auch mich selber dazu ein, dass wir diese Kraft Gottes in den Herausforderungen unserer Tage, unseres Alltages ergreifen und leben. Dass diese Gewissheit uns begleiten darf, Gott gibt Kraft für die schwierigen Passagen unserer Tage. Paulus macht dir und mir in seinem eigenen Erleben deutlich, die Auferstehungskraft, nein, sie nimmt nicht alle Schwierigkeiten unseres Lebens einfach so hinweg, aber sie beschenkt uns mit einem sicheren Stand, mit einer Überwinderkraft, die ein siegreiches Leben ermöglicht. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen darin nicht um. Und ich glaube, wenn du in deinem Weg mit Gott dieses Aber kennst, dann darfst du wissen, Auferstehungskraft hat auch in deinem Leben ein Zuhause gefunden. Das wünsche ich dir, dass heute, in das Morgen, in die herausfordernden Momente deiner Tage hinein, dass du erlebst diese Auferstehungskraft, dieses Aber, es hat ein Zuhause in deinem Leben gefunden. Amen.